Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Heute ist die gute alte Zeit von morgen, sagt Karl Valentin. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 162. Folge von Verkocht und abgedreht. Mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Nebenbüro des Freistaat Eifels.
Ja, die Nostalgie ist auch nicht mehr das, was sie mal war.
Nee, aber ich habe letztens gelesen, fand ich gut den Spruch.
Mhm. Ja, Valentin hat viele gute Sprüche gemacht.
Ja, und in 20 Jahren wird man sagen, so, weißt du noch, damals 2024, wie schön das da war.
Was ein Kackjahr das war.
So, ich habe mal direkt eine Frage an dich. Im Süden Deutschlands steht ja im Moment ähnlich viel Wasser oder teilweise mehr Wasser wie damals in der Eifel und an der Ahr und im Ahrtal.
Ja,
und so.
Ja.
Direkt mal eine ganz konkrete Frage an dich. Hast du dich schon mal dabei erwischt, zu denken, so nach dem Motto, endlich mal die anderen?
Nee.
Also weißt du, was ich meine? So, also jetzt nicht so gehässig, sondern... So.
Ich weiß, was du meinst. Aber nee, also ich beobachte das eher interessiert und sozusagen auch als Fachmann, weil es ist eine andere Flut als die wir hatten.
Überflutungsfachmann?
Genau. Überflutungsfachmann. Erstmal, wie man im Moment erleben kann, sind bei weitem nicht so viele Menschen ums Leben gekommen. Mhm. Und das ist mehr so eine Flut wie vor zig Jahren im Oder-Gebiet. Also mehr so eine stehende Flut und keine...
Richtig langsam nur abgelaufen, ne?
Genau.
Oder ja, läuft ja immer noch ab.
Eigentlich steht die sogar. Die bewegt sich immer so 1,20 Meter rauf und runter. Im Moment noch, weil auch viel nachregnet und so. Und das ist nicht so eine Tsunami-Welle, wie die hier durch die Eifel geschwappt ist.
Das war ja nach ein paar Stunden einfach auch wieder alles weg, ne?
Das war einfach weg. Hat diesen riesen Schaden hinterlassen, aber keinen Tropfen Wasser.
Mhm. Aber sag mal, glaubst du, dass die wirklich ja mittlerweile toi 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 wenigen Toten, die da zu vermelden sind, dass das ein Learning aus 2021 ist?
Definitiv nicht. Jetzt werden ja auch schon wieder Stimmen laut, was da unten in Bayern und in Schwaben alles versäumt worden ist in den letzten 10, 15 Jahren. Weil es gab, ich glaube, vor 15 Jahren gab es schon mal eine ziemlich schwere Flut da unten. Und es gab ja auch diverse andere in Deutschland und Umgebung. Da ist das große Thema mit den Poldern, die also so Absickergebiete, wo sich das Wasser ausbreiten können sollte, wo die innerhalb von, ich weiß nicht, wie viele Jahren so das geplant ist, 20 Jahre, ist von den 20 geplanten riesigen Poldern nur einer effektiv nutzbar.
Super. Aber ich meine jetzt auch eher so im Privaten, also weil damals sind ja auch viele Menschen ums Leben gekommen, weil die dann in den Keller gegangen sind und entweder ertrunken sind oder in den Keller gegangen sind und Stromschlag bekommen haben und deswegen ertrunken sind, dass das vielleicht so, also ne, dass da mehr so eine Achtung vor ist, nicht in den Keller zu gehen, wenn sowas ist?
Vielleicht hat man das inzwischen auch so in den Medien gehört, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwie seit der letzten großen Flut irgendwie so ein Flutleitfaden rausgekommen wäre, den man sich mal durchlesen könnte, was man alles tunlichst unterlassen sollte. Ich habe noch keinen
mal
gesehen.
Zeit.
Ja, ne? Ja, so langsam braucht man den wirklich.
Ich meine, das einzige Gebiet, was in Deutschland in den letzten 20 Jahren nicht überflutet wurde, ist der Norden, der am Wasser liegt.
Ja, und die Zugspitze.
Also ich meine, ansonsten ist alles schon mal feucht durchgewischt worden.
Das stimmt allerdings, ja. Waren schon einige. Und wenn es also es waren ja nicht immer Jahrhundertfluten, die wir gesehen haben, sondern auch so kleine, regional begrenzte, wo das Wasser ein bisschen höher stand. Und dann gibt es noch so die Gebiete an Mosel und Rhein, die ja praktisch jedes Jahr überschwemmt werden, wo man sich inzwischen auch insofern dran gewöhnt hat, dass jedes Haus da Wasserpumpen hat und so.
Schon fest verbaut.
Fest verbaut. Hm. Gerade an der Mosel ist das absolut üblich.
Krass. Ja, ja gut, aber ja, es gibt doch, ich habe letztens so ein Animationsvideo gesehen von so einer Flutbarriere. Da gibt es doch manchmal diese Flutbarrieren an diesen Promenadenwegen und so.
Ja, genau.
Und da gibt es jetzt anscheinend so eine Neuerung, so selbst hochfahrende Teile, die mechanisch funktionieren. Das heißt, sobald das Wasser steigt, wird so ein Luftkörper nach oben gedrückt, der dann zeitgleich das Tor quasi zuschiebt. Also umso höher das Wasser steigt, desto höher geht das Tor hoch.
Oh.
Könnte man bestimmt auch elektronisch regeln, aber das ist so ein voll manuelles Ding.
Ja, man muss sich langsam was einfallen lassen. Ne? Ich war ja noch im Februar an der Mosel, da war alles überschwemmt und da irgendwie so mit diesen Konsequenzen lebt man da total. Also die Umleitungen sind innerhalb von 5 Minuten ausgeschildert, du kommst eben nicht mehr an der einen Uferstraße entlang, musst dafür dann irgendwie an der anderen, die höher gelegen ist, drüber und so. Und die ganzen Parkplätze an der Mosel entlang sind gesperrt und so, das ist alles normal. 2-3 Mal im Jahr ist das eben so.
Krass. Naja. Bleibt auf jeden Fall für Süddeutschland jetzt erstmal die Daumen zu drücken, dass da schnell der Stöpsel gefunden wird, um das alles wieder abzulassen.
Ja.
Und dann hoffen wir auf einen riesengroßen Regenschirm.
Ich weiß gar nicht, ob das einen Einfluss darauf hat, wie schnell es vorbei ist. Die Tatsache, dass Süddeutschland ja relativ weit weg vom Meer ist. Das heißt, das ist ja jetzt der Einzugsbereich der Mosel hauptsächlich. Mhm. Und die Mosel mündet ins Schwarze Meer und das ist ein paar tausend Kilometer entfernt. Das muss ja alles irgendwie langsam über die Donau, habe ich Mosel gesagt? Ich meine natürlich Donau. Über die Donau muss das alles abfließen.
Das heißt, die ganze Scheiße fließt wirklich da weg? Ja klar, wo soll es uns hin, ne?
Ja.
Denkt sich übrigens in Nordkorea auch. Wo soll die Scheiße hin? Schick mal einfach nach Südkorea.
Ja.
Oder da muss ich, müssen wir gleich noch kurz vorbei. Nee, aber tatsächlich, wenn ich mal dran denke, wie viel Sediment und Erde und sowas damals in der Eifel da dann auf den Straßen rumlag,
ja.
Wenn das über mehrere tausend Kilometer abtransportiert werden muss, über einen so einen Fluss, dann hat der Fluss aber viel zu tun, du.
Ja. Und deswegen sind diese Flussdeltas, die es dann ja bei so langen Flüssen meistens gibt, also die letzten 100, 200 Kilometer ist das ja nicht mehr der eine breite Fluss, der ins Meer geht, sondern tausend kleinere Arme, wo es sehr fruchtbar ist. Also diese ganzen Sedimente werden da angespült und verlanden so ein bisschen und deswegen kann man da super Gemüse anbauen und so.
Lecker.
Lecker.
Flutgemüse. Nee, aber hier Wetterballons, Müllabtransport.
Das ist sehr clever.
Ich finde die Idee schon ein bisschen witzig, oder?
Ja, ne?
Also das ist ja zu Zeiten von Atomköpfen-Drohungen, die man irgendwo abwirft, einfach so ganz weit zurückzugehen und einfach so einen Scheißebeutel rüber zu werfen. Finde ich, hat leider einen ziemlich guten Humor.
Ja.
Aber wie, erklär mir mal, es weht ja nicht immer von Nordkorea nach Südkorea der Wind.
Die warten das ab.
Das heißt, da sitzen irgendwelche Meteorologen, die ganz genau sagen, so, jetzt müssen wir schnell die Scheiße da reinfüllen.
Ja, genau.
Jetzt ist die Chance gut, dass es auch unten ankommt.
Ja. Da wird alles gesammelt auf großen Scheißehalden und dann wird das alles, dann werden ganz schnell die Ballons aufgepumpt, wenn der Wind gut steht.
Also ich finde das auch so gut, anstatt Müllabfuhr, so im ländlichen Gebiet, bekommt jetzt jeder einfach so, darf wöchentlich einen Wetterballon steigen lassen mit Müll.
Okay, aber die Leute sind so blöd dafür, abzuwarten, bis der Wind richtig steht, dass es dann in Richtung Müllhalde weht, sondern dann kriegen die Belgier das alle ab oder so.
Ja, das ist ja dann ja nicht mehr unser Problem.
Ja, das stimmt natürlich.
Herrje, sind die bescheuert, ey.
Apropos bescheuert, wir haben ja irgendwie vor einer Zeit mal darüber geredet, hier, wenn man irgendwo im Fernsehen hängen bleibt, weil irgendwas so richtig scheiße ist. Dieses
Boah, sowas habe ich auch mitgebracht.
Dieses Fremdschämen. also Fremdschämen hängen bleiben in so richtig schlechten Sendungen. Das hat ja so einen Namen.
Nämlich?
Hate-Watching.
Ah, ja. Hate-Watching ist das eine. Aber es gibt auch so ein Hängenbleiben. Also ich bin zum Beispiel gestern, das ist jetzt noch nicht mal das, was ich mitgebracht habe, aber das fällt mir jetzt gerade ein. Ich bin gestern an was hängen geblieben. Zu später Stunde, das war eine Wiederholung von, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, armes Deutschland oder so. Wo so sozial schwache Menschen gezeigt werden, wie die leben. Was nur zu dem Zweck da ist, um allen anderen zu sagen, mir geht's doch eigentlich ganz gut.
Ja.
Und ich bin eigentlich eher dran hängen geblieben, weil ich dachte, die armen Leute, die das drehen müssen. Mhm. Aus diversen Gründen. Also auch von der psychischen Belastung und so. Und das ist dann ja kein Hate-Watching, sondern das ist ja wirklich so ein, ich kann da gerade nicht weggucken, Watching.
Das hängt tatsächlich zusammen. Wissenschaftler haben das jetzt mal so hinterfragt und definiert und die sagen, dass Hate-Watching, so wie die das jetzt benennen, kann glücklich machen. Weil so ein gewisses Maß an Hass und Wut auf diese Volltrottel in den Sendungen Serotonin ausschüttet.
Ach.
Ja. Dazu kommt aber noch der psychologische Effekt bei manchen Sendungen, dass man auf Menschen herabblicken kann, denen man sich sozial oder intellektuell überlegen fühlt.
Ich habe, ohne Scheiß, also als ich gestern dieses armes Deutschland gesehen habe, da war so ein, ich nenne es mal Pärchen, wo das irgendwo so sozial super schwach gewohnt haben, sie auf Drogen, keine Ahnung, Geld, Verbrechen, was da alles mit reinspielt. Und ich fand diese Faszination und wie man da überhaupt hingucken kann und warum man das der Welt zeigen muss. Und da war, man konnte auch merken, dass redaktionell da sehr viel inszeniert war, um das wirklich auch zu zeigen. Die haben die nicht einfach nur begleitet.
Ja.
Und ich dachte, warum muss man das machen? Und dann habe ich das heute erzählt. Und tatsächlich habe ich mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ja, ne, danach fühlt man sich immer besser. Wo ich dachte, nee, ganz ehrlich, da habe ich mich danach nicht besser gefühlt. Aber diese Person, mit der ich gesprochen habe, vergleicht dann mit sich und denkt, mir geht's ja ganz gut.
Ja.
Und das ist natürlich schon auch, also das ist, glaube ich, der Sinn und Zweck solcher Sendungen. Ne?
Glaube ich auch. Und jetzt weißt du auch rein wissenschaftlich, warum es so einen Spaß macht, Unterschichtenfernsehen zu gucken.
Ja, oder uns zuzuhören.
Genau. Genau so ist es.
Da kann man auf uns hinabblicken und sagen, ja. So, die beiden Trottel.
Die Trottel.
ja, okay. Dann gibt es aber auch noch folgendes Fernsehen, wo man dran hängen bleibt. Das habe ich nämlich letzte Tage gesehen. Da bin ich wirklich hängen geblieben. Hast du schon mal von, tatsächlich, das ist ein Trend, ein sportlicher Trend, der jetzt immer weiter aufkommt, aber der Slapfight?
Ja, habe ich gehört, aber was das genau ist, weiß ich nicht.
Da stehen zwei Typen gegenüber. Natürlich ist das im Moment noch sehr amerikanisch und ein amerikanischer Trend schwappt aber total gerade nach Großbritannien und auch obwohl, passt ja so Großbritannien und Europa rüber. Da stehen sich zwei Typen gegenüber, in der Mitte so ein Tisch oder so ein Fass in dem Fall. Und die kloppen sich oder hauen sich abwechselnd 7-mal auf die Wange. Also eine Backpfeife, eine Backpfeifen-Challenge.
Okay.
Und der geschlagen wird, darf sich nicht bewegen, weil sonst ist der Punkt automatisch bei dem Schlagenden. Und der Schlag ist auch nur gültig, und deswegen gibt es auch Punktrichter auf beiden Seiten, nur gültig, wenn kein Ohr, kein Auge und keine Nase getroffen wird. Also es muss auch, darf wirklich nur die Wange getroffen werden.
Okay.
Was gar nicht so einfach ist, weil die holen dann immer so 3-mal aus und klöppeln sich dann damit voller Wucht in die Fresse und der andere muss stillhalten. Und nach 7 Schlägen beiderseits kommt dann die Punkte, wie es steht. Mhm. Und das Ganze ist in einem Rahmen jetzt sportlich gesehen so ganz, ganz schlecht. Also das, was ich da jetzt gesehen habe, war einfach in so einer Sporthalle mit so einem viel zu kleinen Hintersetzer, der dahinter stand, wo so ein bisschen Werbung drauf war, so mit 2 so Handkameras gedreht, also auch noch ganz, ganz schlecht und billig produziert. Aber ich finde was ist das für eine bescheuerte Sportart? Also Boxen finde ich ja schon schwierig zu begreifen. Ne? Aber ja, sich gegenüberstehen und also Backpfeife, die sehen nach 3-4 Runden sehen die aus. Mhm. Wie Frankensteins Monster, wirklich.
Ja. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, beim Boxen darf man sich wenigstens verteidigen.
Ja. Also ne, das ist ja ein Kampf. Das kann man ja, also ist ja irgendwie erklärbar, aber da stehen und sich eine reinhauen lassen.
Was ein dummes Zeug.
Slapfight. Verstehe ich nicht.
Nein.
Und das wirklich, die machen sich vorher mal so Wattekügelchen ins Ohr und die hauen da so fest drauf, dass die Wattekügelchen aus dem Ohr fallen, jedes Mal. Mhm. Also so ein Druck ist dahinter.
Boah. Nichts für mich.
Und genau, also das ist auch so, wenn die dann gegenüberstehen und der eine ist dran, also der Schlagende darf den anderen positionieren. Das heißt, man hat ja unterschiedliche Armlängen und dann stehen die, und dann sagt er so, komm mal näher, stopp, ein bisschen weiter weg, so, und dann testet der, ob sein Arm richtig passt, von der Länge her. Und dann, also das heißt, der gehauen werdende, der muss sich dann auch noch unterwerfen, wie er stehen soll.
Mein Gott.
Um optimal getroffen werden zu können. Sehr empfehlenswert, Slapfight. Mhm. Ist auch so eine Art Unterschichtenfernsehen.
Ja, ne?
Dann habe ich was gesehen. Du kennst doch diese immer mehr aufploppenden Firmen, die so komische Gewürzmischungen auf den Markt bringen, die man nicht braucht.
Ja, ja. Hm? Ich kenne sogar persönlich einen, der das gemacht hat.
Haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Und umso schicker das Design, desto teurer sind diese Gewürzmischungen, obwohl da einfach nur einfache Gewürze drin sind. Eine der größten Firmen, die irgendwie jeder kennt, ich nenne sie jetzt aus extra nicht,
ja,
schaltet jetzt, oder hat jetzt gerade Werbung, habe ich gesehen, Aufsteller im Supermarkt stehen, Zimt und Zucker für Leckermäuler. Und mit so einer, wie heißt diese Kinderserie, Paw Patrol, diese Zeichentrickhunde, dann mit so Paw Patrol-Hunden vorne drauf. Und das ist einfach Zimt und Zucker und kostet 4,99 das kleine Gläschen.
Ja. Ist das diese Firma, die mal privat sehr richtig innovativ betrieben wurde und jetzt zum, ich glaube, Nestlé-Konzern gehört?
Ich glaube, Nestlé, ja. Hat Zimt und Zucker für 5 Euro. Also, komm, wow. schon genial.
Ja.
Nee, Leute, das funktioniert so nicht. Wir müssen irgendwie, die Kinder müssen das haben wollen. Ja, lass uns Paw Patrol drauf tun. Jo, okay. sind die schlau, ey. Mhm.
Sehr schlau. Und dafür zahlen die natürlich Lizenzgebühren an, keine Ahnung, was ist das, Disney oder sowas.
Keine Ahnung, ja, irgendwie sowas. Aber ich habe letztens hier in meinem Außenmistwahn habe ich auch noch tatsächlich 2 von diesen Gläsern dieser Firma weggeschmissen, weil ich die seit 100 Jahren da stehen habe und nie benutzt habe, weil ich die irgendwann mal geschenkt bekommen habe und ich überhaupt gar nicht wusste, wofür man diese Gewürzmischung benutzen sollte. Ja. Dann habe ich die so seit Jahren schon abgelaufen, aufgemacht und hat auch einfach nach nichts mehr geschmeckt.
Ja, irgendwann ist vorbei.
Ja, aber das ist so ein praktisches Geschenk, ne?
Ja, sicher. Natürlich.
Wird dir eigentlich als Koch, werden dir oft solche Sachen geschenkt? So Sachen, die man als Koch überhaupt gar nicht gebrauchen kann, aber der zu Schenkende denkt, das ist total praktisch.
Nee, überhaupt nicht.
Ah, zum Glück.
Naja, ich kann sowas auch nicht gebrauchen.
Stell dir mal vor, du kriegst so Gewürzmischung geschenkt.
Ah, der hat ja ein Restaurant, das kann er ja brauchen.
Ja, ist klar.
Nee. Nee, ich habe tatsächlich in meiner Restaurantküche nichts an Gewürzmischungen, außer einen Barbecue-Rub. für die Spare Ribs, den ich mir quasi mischen lasse.
Du hast doch, das stimmt doch gar nicht, du hast doch, wie heißt das, Rasselanut?
Stimmt, habe ich auch. Marokkanische Gewürzmischung. Ja, stimmt, aber das ist keine... Es ist keine Mischung. Das sind nur 5 oder 6 verschiedene Gewürze in einem bestimmten Verhältnis zusammengemischt. Also das ist jetzt keine Pfuscherei.
Nee, und hier die, wie heißt das andere? Dieses Rötliche? Das benutzt du auch öfter, also als Deko auch obendrauf?
Sumak meinst du?
Ja.
Das ist auch noch. Sumak ist keine Mischung.
Nee?
Sumak ist einfach... Die Frucht des Essigbaums getrocknet, fermentiert und gerieben.
Verstehe. Ich dachte, da wären noch irgendwie Chilischoten oder irgendwas mit drin.
Nee. Aber hier so Sachen wie Garam Masala und so habe ich privat natürlich auch zu Hause. Und das ist eine Gewürzmischung, die fest etabliert ist und die, klar, kann man halt selber zusammenkippen, aber ist jetzt nicht verboten, sowas zu kaufen.
Nee, verboten ja sowieso nicht. Ja, nee. So, Sonntag, Europawahl.
Ja.
Ich habe schon gewählt, du auch?
Nee, ich gehe tatsächlich hin.
Du gehst live.
Ja, das ist direkt bei mir um die Ecke.
Weil hier dringt nochmal ein Aufruf, falls hier irgendjemand zuhört, der nicht zur Europawahl geht, hat vor kurzem abgedreht, Verbot. Habe ich letzte Tage in den Nachrichten gesehen, haben so eine Straßenumfrage gemacht im Ruhrgebiet zur Europawahl. Und es gab Leute, die gefragt haben, nee, gehe ich nicht wählen, habe ich aber auch noch nie von gehört, Europawahl.
Oh Mann.
Wie geht das? Wie geht das? Wie kann man noch nie von der Europawahl gehört haben?
Das ist jemand, der noch nicht mal Nachrichten im Fernsehen guckt.
Also ich habe die Theorie aufgestellt, weil ich dann dachte, es, allein über Social Media oder irgendwas bekommt noch irgendwas mit. Ich glaube aber, wenn man bei mir durch Social Media durchwischt, ist der Spiegelkanal, Redaktionsnetzwerk Deutschland, ZDF, alles drin.
Ja.
Aber es gibt hundertprozentig Algorithmen von Menschen und da hast du nur irgendwelche Influencer. Werbung von irgendwas.
Ja.
Und da, also es gibt, glaube ich, Algorithmen, Social Media Algorithmen, die komplett nachrichtenbefreit sind.
Kann ich mir gut vorstellen.
Und wenn du dazu dann kein Fernsehen guckst, muss man sich immer noch anstrengen. Ich glaube, allein Bahnfahren ist schon schwierig, ohne Nachrichten mitzubekommen, weil auf jedem Digital-Display heutzutage Nachrichten durchlaufen.
Ja, und vor allem noch nie davon gehört. Also irgendwie so eine Wahl verpassen. Ist eine Sache, aber noch nie davon gehört zu haben, ist eine andere.
Ja, vielleicht war das jetzt auch ein Sonderfall. Aber ja, nee, es wurde auch noch so eine andere Frau gefragt, die auch ganz klar gesagt hat, nein, sie geht nicht wählen, weil sie nichts davon hält. Und außerdem wäre der Spielplatz für ihre Tochter seit Jahren ja schon kaputt und alles desolat, in einem desolaten Zustand, wo der Reporter sagte, ja, aber das ist auch ein Grund, vielleicht auch deswegen zur Wahl zu gehen, um irgendwas mal anzuschieben, wo sie sagt, da wird sie nicht dran glauben, wäre doch alles Augenwischerei. Ja,
gut. Ja, ja. Kann man so sehen.
Ja, aber dann ist auch scheiße.
Ja, klar.
Um dann nochmal auf Karl Valentin zurückzukommen, dann ist die gute alte Zeit wirklich eine gute, schlechte alte Zeit.
Mhm. Ja, also das Einzige, was man tun kann, am Sonntag ist wählen gehen. Nicht wählen ist keine Option. Und es ist egal, wen du wählst. Außer die AfD. Oder die NPD. Ich weiß gar nicht, ob die zur Wahl steht. Ne, ich glaube nicht.
Der Zettel ist ganz schön lang.
Der ist verdammt lang.
Hm. Boah, ist der lang. Der, ich weiß nicht, wie oft der gefaltet war. Warte mal. Ich würde mal sagen, also so 1,20 Meter ist der locker lang.
Boah.
Richtig, richtig langer Zettel. Und ich habe auch diese Partei gefunden, hier, von der ich letztens erzählt habe. Diese Zukunftsforscher da.
Ja.
Die, das ewige Leben.
Das ewige Leben.
So, sogar. Wonach werden die sortiert auf dem Zettel? Weil die standen sogar, ich habe die erst nicht gefunden, weil die relativ weit oben standen sogar.
Boah. Das kann ich dir nicht sagen. Aber es ist garantiert geregelt. Und nicht alphabetisch.
Nee, die Hauptparteien, die großen, stehen ja oben.
Ja, ja. Aber wonach dann die weitere Reihenfolge beschlossen wird, kann ich dir echt nicht sagen.
Vielleicht nach Sitzen? Nee, kann ja auch nicht.
Nee, viele von denen haben ja noch gar keine.
Eben, die Kleinstparteien haben ja keine. Ja, keine Ahnung. Egal, Kreuz machen.
Ja, genau. Unnützes Wissen hätte ich mitgebracht.
Ja, ich auch.
Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt das hängen. Neues aus der Kategorie Unnützes Wissen.
Dann hauen wir raus.
Die längste realistisch machbare Zugreise der Welt.
Oh, ja, pass auf, ich habe es letztens gelesen. Das eine Ende ist Südafrika.
Nein. Ich weiß, woran du denkst, aber das war keine Zugreise.
War das Wanderweg?
Das ist der längste Wanderweg.
Die längste Wanderung, die man machen kann, von Südafrika irgendwo nach Ostasien, ne?
Genau.
Ah, okay. Und die längste Zugreise?
Die letzte Zugreise. Und ich habe mir die Route mal angesehen, weil ich das erst nicht glauben konnte. Aber es ist tatsächlich eine zusammenhängende Zugfahrt. Das heißt, du musst einige Male umsteigen. Aber du musst kein Stück mit dem Bus fahren oder irgendwie fliegen oder irgendwas. Die führt von Südportugal, also Lagos, über Lissabon, dann so ein paar Hauptstädte, nämlich Madrid, Paris, Berlin, über Osteuropa nach Moskau, von da aus mit der transsibirischen Eisenbahn nach Peking. Und von da aus gibt es eine relativ neue Bahnstrecke Richtung Süden, also Richtung Laos, Thailand, bis nach Singapur.
Also dann wieder zurück quasi, ein Stück.
Ja, 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 du fährst quasi durch die Mongolei nach Peking und dann ziemlich weit Richtung Süden.
Aber ja, Laos ist ja östlich von Singapur.
Ja, richtig. Du musst von da aus musst du irgendwie natürlich über Festland durch Malaysia durch nach Singapur. Also ist so ein bisschen S-förmig von China aus.
Aber jetzt sag mal eben ganz kurz bei diesem Wanderweg, den ich da ja anscheinend irgendwo auch gesehen habe.
Ja.
Wie kommt man denn von Portugal? Wie ist das denn gedacht? Weil man kann ja nicht da durchschwimmen, durch die Straße von Gibraltar.
Nee, der Wanderweg, der führt von Südafrika über die Sinai-Halbinsel. Also andersrum.
Aber da ist doch der Suezkanal, oder? Obwohl, da ist ja eine Brücke drüber.
Und da gibt es Brücken, ja. Ah, und der führt bis nach Sibirien irgendwo.
Aber dann ist tatsächlich ist die Zugstrecke kürzer als der Wanderweg, ne?
Ja. Die Zugstrecke, das sind 18.755 Kilometer, ist schaffbar in ca. 21 Tagen.
Und da kriegt man da, kann man da ein Vierer-Ticket kaufen? Oder?
Nee, ich fürchte, du kannst da kein Twentours-Ticket verkaufen. Da musst du relativ viel einzelne Tickets besorgen.
Boah, ich weiß ja nicht, ob das Spaß macht, ne?
Nee.
Da ist ja, wie heißt der Spruch, die Reise ist das Ziel? Nee, der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel.
Ist ja da das Motto, ne?
Ja, du siehst nicht viel, ne? Ich meine, außer du steigst unterwegs aus und bleibst eine Weile irgendwo, aber nee, 3 Wochen im Zug sitzen, nee, danke.
Es gab doch hier, wie heißt nochmal die, der Jules Verne, das Jules Verne Buch?
In 80 Tagen um die Welt.
Da gab es mal eine Serienadaption vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine sogar auf dem ZDF, in der ZDF-Mediathek. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und die fand ich echt, echt gut gemacht, weil da hat man genau dieses, dieses Reisen, dieses an verschiedene Orte kommen, was ja damals einfach auch echt so ein bisschen utopisch war, ne? So ferne Länder und sowas. Und das halt mit diesen Reisewegen, und der ist ja auch viel Zug gefahren und so, wo ich dachte, boah, das macht irgendwie Spaß. Und dann, aber gleichzeitig denkst du, nee, das macht 2024 überhaupt gar keinen Spaß. Also vor so Anfang des 20. Jahrhunderts hat das vielleicht auch Spaß gemacht. Ja. Irgendwie, oder?
Ein guter Freund von mir, übrigens auch ein aufmerksamer Podcast-Hörer, Cameron, Australier, der in Wien lebt, der ist vor vielen Jahren mit dem Moped von Berlin aus nach Indien gefahren.
Boah, der muss aber, hätte der einiges muss aber auch einen Schraubenschlüssel mitnehmen, oder?
Der hat einige Aufenthalte gemacht und der hat tatsächlich am Ende sein kaputtes Moped in Indien zurückgelassen, ist nach Hause geflogen und ist ein oder zwei Jahre später nach Indien geflogen und mit dem Moped wieder zurückgefahren.
Boah, da tut der Popo da auch weh.
Ja, der war auch lange unterwegs. Der hat auch mal hier ein paar Wochen in Teheran verbracht oder so. Oder auch mal eine Zeit in Ankara, Hauptstadt der Türkei, weil er ewig auf ein Visum für den Iran gewartet hat und so. Also der hätte bestimmt einiges zu erzählen.
Ja, ich weiß nicht, ob das wäre nicht meins.
Nee, also der ist auch gefährlich nah am Krieg da in Afghanistan vorbeigefahren und so.
dieses Bild einfach so, wie du siehst, da hinten tobt der Krieg und im Vordergrund fährt einer mit dem Moped einfach so von links nach rechts durchs Bild. Gott, nicht lustig. Schätzt doch mal, wie viel Liter Tränen ein Mensch in seinem Leben vergießt.
Ich meine, die Tränenflüssigkeit wird ja permanent ausgeschüttet. Ist ja nicht nur, wenn man, nicht nur bei Beerdigungen und Hochzeiten, sondern
richtig.
Oder wenn man sich auf den Finger haut. Also eine ganze Menge. 1000 Liter?
Dann sind vielleicht doch nur die Tränen gemeint. Also es sind schätzungsweise 70 bis 80 Liter bei 4 bis 5 Millionen Tränen, die man vergießt.
Okay, es ist schwierig, eine Träne zu definieren, aber die, Liter, ja.
Also ich habe es gelesen, auch nochmal mir von zwei weiteren Quellen bestätigen, dass die Zahl stimmt anscheinend, diese Schätzung. Mhm. Ich frage mich nur wirklich, weil jetzt sagen wir mal so ein Koch, der viel Zwiebeln schneidet oder jemand, der sehr nah am Wasser gebaut ist,
ja,
holt dann ja doch wesentlich viel mehr als zum Beispiel ich.
Ja.
Nee, ich heul im Verhältnis unfassbar viel, weil du kennst mich beim Zwiebeln schneiden. Also ich weiß nicht, wie das bemessen ist, aber ich fand die Zahl auch irgendwie merkwürdig.
Erstaunlich, ja. Hast du schon mal vor Lachen geheult?
Ja, passiert bestimmt nicht. Also ja? Sehr, sehr, sehr schnell, wenn ich mich, ich lache mich manchmal in so eine Thematik rein. Dann kann ich über 20 Minuten nicht aufhören und fange immer wieder an. Und weil man das ja dann irgendwann so ein bisschen wegschieben will, ja, weil es eigentlich auch gar nicht mehr so lustig ist, dann wandelt sich das Lachen einfach in Heulen.
Ja, der Mensch ist schon sehr komisch.
Ja. Aber also ich mag das gern, dieses sich irgendwo so rein witzeln. Mhm. Wie oft hast du sowas?
Nicht allzu oft, einmal im Jahr oder so.
Was?
Und
ja, boah, tut mir leid.
Ja.
Ja.
Und ich habe das unter anderem, nicht immer nur dann, aber unter anderem, weil ich hin und wieder lache ich mich über meinen eigenen Witz extrem kaputt, weil ich den so geil finde. Mhm. Und dann kann ich nicht mehr aufhören.
Ja, und das hat auch immer was mit, man braucht für so einen Witz auch immer einen Gegenspieler.
Ja.
Mhm. Also zum Beispiel, es gibt ja so die Situation, also da passiert mir ganz häufig, dass irgendeine Situation oder irgendwie so ein Gag passiert und in dem Moment, wenn man dann diese Person anguckt, geht es einfach weiter.
Ja.
Und man kann nicht anders als aus dem Raum rausgehen. Mhm. Das war irgendwann mal, als ich damals meinen Rippenbruch hatte. Ne?
Oh.
Wenn man eine Rippe gebrochen hat, ist Lachen ungefähr so, als würdest du mit einem Schraubenzieher unter den Fingernagel so reindrücken. Mhm. Ne? Und ich habe dummerweise ein Lachflash bekommen. Und das war auch so, ich musste den Raum verlassen, weil ich glaube, ich wäre in Ohnmacht gefallen sonst. Weil immer wenn ich da hingeguckt habe, musste ich lachen. Und das ging nicht mehr. Ich musste erstmal eine halbe Stunde wirklich in einem anderen Raum sein und
mich beruhigen.
Ja, aber es ist ja auch noch schlimmer, wenn man nicht lachen darf.
Ja.
Oder nicht? Hm. Ja, sehr, sehr, sehr viel unnützes Wissen.
Ich muss mal einen Tipp der Woche loswerden. Hm? Ich stecke gerade mittendrin in der ZDF-Serie.
Was?
Auch. darüber bin ich schon lange hinaus. ZDF-Serie The Tourist.
Aha. Wirst du eigentlich vom ZDF bezahlt? Weil du
mindestens noch jede nicht, zweite Woche aber
einen ZDF-Tipp jetzt neuerdings.
Anscheinend, ja.
Ja. Also vielleicht, wenn hier jemand vom ZDF zuhört, vielleicht können wir so ein, zwei Märkchen so langsam mal rüberschieben.
Ja, es lohnt sich für euch, Leute. hast du anscheinend noch nicht von gehört?
Nee, ja, doch, von gehört schon. Aber ich weiß auch, ich könnte dir noch nicht mal jetzt sagen, worum es geht.
Ein Typ hat einen Unfall im australischen Outback, wacht auf und kann sich an nichts mehr erinnern, nicht mal an seinen Namen. Mhm. Und versucht dann so seine Reise dahin, der ist Ire, das hört man am Akzent, der versucht dann seine Reise zurück zu abarbeiten.
Anhand von so Wegpunkten und
Fahrkarten. Anhand von Wegpunkten, irgendwelche, dann lernt er Leute kennen, die ihn kennen. Und von denen erfährt er dann Dinge und so. Aber es ist alles nicht so koscher. Es ist alles eine ganz komische Sache. Ein Typ ist hinter ihm her und will ihn umbringen und so. Es ist also extrem spannend. Mhm. Dann auch noch, also für mich auch noch super, weil das in der Gegend gedreht ist, die ich in Australien ganz gut kenne. War ja mal früher fast zweite Heimat für mich. Und da stecke ich jetzt mittendrin. Und gerade soeben ist die zweite Staffel auf den Markt gekommen, die spielt dann nicht mehr in Australien, sondern in Irland, wo der Typ herkommt. Und sind bisher zwei, zwei Staffeln. Sechs aber Folgen.
Ist das eine ZDF-Produktion? Oder?
Nee. Ich glaube, also in England ist das in der BBC gelaufen. Ich glaube, das ist eine unabhängige Produktion, aber er ist zuerst in der BBC gelaufen.
Okay. Ja, aber das ZDF kauft jetzt auch immer mehr so externe Serien ein. Ne? Mhm. Aber hast du schon, wo wir jetzt schon bei Serien sind, hier ist ja auch abgedreht, hier vor kurzem abgedreht.
Ja.
Hast du die dritte Staffel Charité schon gesehen?
Nee.
Hast du die ersten beiden denn gesehen?
Ich habe nur vereinzelte
Folgen. Ja, die vierte davon Staffel, gesehen. Entschuldigung.
Vierte.
Erste spielt ja 1890, 1895 irgendwie so. Zweite spielt ja im Zweiten Weltkrieg. Dritte spielt zu Zeiten der DDR. Und die vierte spielt jetzt im Jahre 2049.
Ach nee.
Und ich habe jetzt erst zwei Folgen gesehen. Ich muss aber sagen, erstmal die schlechteste Staffel von allen, weil da merkt man mal, wie viel doch an Schauspielern hängt. Ne? Mhm. Wenn man von den Hauptrollen, die da sind, ich würde mal sagen, da sind vier Hauptrollen und davon sind, oder fünf Hauptrollen, davon sind mindestens drei mit schlechten Schauspielern besetzt. Ja. Ist schon mal schwer. Mhm. Und das fand ich an Charité, an der Serie immer so geil, weil das so natürlich auch Zeitgeschichte ist. Was ist damals passiert in der DDR, im Zweiten Weltkrieg? Mhm. Jetzt 2049 ist das natürlich alles so ein bisschen so eine wie wird es wahrscheinlich sein?
Ja.
Und das hat überhaupt nicht diesen Charakter von, ah, das ist ja interessant, so war es. Hm. Sondern du denkst dir so, ja, nee, glaube ich nicht. Hm. In 25 Jahren, nee, so.
Und das ist, also ist schon sehr an Haaren herbeigezogen.
Also in den Kritiken wird immer geschrieben, also vielleicht sehe ich das ja auch nur so, aber da wird immer geschrieben, dass das so interessant ist, weil es nicht so überzeichnete Zukunft und so ist. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig überzeichnete Zukunft.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass 2049 das Charité-Gelände komplett abgerissen ist und die Charité außerhalb von Berlin in irgendeinem Sci-Fi-Komplex ist.
Nee.
Bestimmt nicht.
Nee, garantiert so. Nicht.
Also an so Punkten, wo ich immer denke, so, ja, nee.
Nee.
Und das ist, also, weißt du, wenn du sowas oder vermeintlich Historisches siehst, wie dann die alten Staffeln, was in der DDR und im Krieg und im 19. Jahrhundert spielt, das kann ja auch geschrieben worden sein. Und jetzt muss ja nicht zu 100% der Wahrheit entsprechen, aber da kann man sich ja wenigstens auch so reinfallen lassen, so, ja, war wohl so. Ich komme eh nicht so gut mit Science-Fiction, klar.
Nee, gar nicht.
Und das ist nun mal so ein bisschen Science-Fiction.
Ja klar, ist alles ausgedacht.
Also bestimmt auch realistisch in irgendeiner Form ausgedacht, aber ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Gut, aber The Tourist,
genau.
Empfehlenswert, gut. Ich habe einen ganz kurzen Tipp nur mitgebracht, nämlich absoluter Gamechanger für Menschen, die eine Olive besitzen.
Mhm.
In klein, in groß, es gibt ja kleine Töpfe, aber nach einer Zeit werden Oliven immer so komisch. Verlieren ihre Blätter, werden das Grün ist nicht mehr sauber. Es gibt speziellen Olivendünger.
Nein.
Und du kippst das da rein und wirklich, du kannst im Prinzip dabei zugucken, wie die Olive denkt so, danke, danke, lieber Daniel, danke. Das ist wirklich Wahnsinn, wie schnell das geht und wie schnell so eine Olive wieder ein sattes, frisches Grün hat und vollkommen vital aussieht.
Und eine reiche Ernte schenkt.
Ja, das weiß ich nicht, weil die Olive, die ich hier privat besitze, die ist ja nicht so sehr groß, die hat noch nie getragen. Also die hat letztes Jahr getragen, da waren aber Vögel dran, die alles runtergeschmissen haben.
Okay. Ja, aber also warte mal ab, so in 50, 60 Jahren.
Genau.
Ich habe noch einen zweiten Mini-Tipp, wo wir jetzt von Oliven sprechen. Ich bin heute zufällig über den französischen Markt in Euskirchen gestolpert, weil ich da ein paar Besorgungen gemacht habe. Und direkt eingekauft: Käse, Oliven, frisch gebackenes Baguette, Salami-Würste und heute Abend zum Abendessen gegessen. Boah, war das geil.
Ist das ein Feinkostgeschäft oder was?
Das sieht aus wie ein Wochenmarkt, ist zwei Tage in Euskirchen. Ich nehme an, der zieht überall rum. Mhm. Den gibt es garantiert auch in Köln und in Düsseldorf und was weiß ich wo, auch in kleineren.
Also mit so Marktständen einfach?
Mit so Marktständen, genau. Die sprechen auch alle Französisch, also ist wirklich authentisch irgendwie zusammengestellt.
wie diese Wanderartisten. Warum sprechen die alle Französisch? Sind das Franzosen?
Also es ist natürlich naheliegend, aber leider zeigt die Realität, dass viele italienische Restaurants überhaupt nicht von Italienern betrieben werden. Aber alle trotzdem, trotzdem wirst du in fließendem Italienisch empfangen an der Tür, was natürlich alles voll gefaked ist. Buongiorno, signore.
Sì, claro.
Und es ist ein Marokkaner, was? Naja, aber das schien sehr authentisch zu sein und das hat auch alles sehr authentisch geschmeckt, als wärst du in, keine Ahnung, in Nizza auf dem Markt gewesen.
Ich muss mal gucken, also das interessiert mich, wo der umzieht, dieser Markt.
Aber gut.
Sehr schön.
So kommt ein bisschen Musik.
Ja. Your sexy Maserati, like a fast Italian car. I wanna drive you crazy to the nights of Ibiza.
Was ist das denn?
Das ist der gesamte Text des Songs, den ich mitgebracht habe. Sexy Maserati von Babyman, von dem Album Babyman 2. Und ich lese ganz kurz die Beschreibung des Künstlers. Das legendäre Machwerk des sagenumwobenen und doch fast vergessenen Musikproduzenten Bronco Babyman Babic aus den 60er, 70er und 80er Jahren und dem Besten von damals. War er nun aus dem Balkan, Italien oder doch aus dem flämischen Teil Belgiens? Um Bronco Babyman Babic ranken sich absonderliche Geschichten. Das ist eine Kunstfigur des Produzenten, Musikers und Entertainer Carsten Meyer, der tatsächlich mehrere so musikalische Kunstfiguren hat. Und Babyman ist ein Album, oder sind zwei Alben von diesem Carsten Meyer, wo der so 70er, 80er, 90er Disco-Musik macht. Mhm. Aber das ist super authentisch und klingt total geil. Texte sind alle vollkommen, wie du gerade gehört hast, vollkommen an Haaren herbeigezogen. Ja. Die geben überhaupt gar keinen Sinn. Aber die Musik ist total gut. Das ist richtig gut gemacht. Also ich glaube, das ist so ein Typ wie du, wenn er irgendwas macht, sich dann so komplett da reinfallen lässt und das dann so in
Perfektion. Bis das wie 1973 klingt.
Genau, bis das so klingt, wie es ist. Irgendwie. Die Platten sind auch auf Vinyl rausgekommen. Und so.
Boah, ist geil. Habe ich noch nie gehört, aber das muss ich mir dringend anhören.
Muss mal reinhören. Babyman 2 heißt das Album, von dem der Titel kommt. Sexy Maserati. Und der spricht das auch so ein bisschen zu deutsch aus. Also das Ganze, also das ist wirklich geil gemacht und klingt super. Ich hab von diesem Carsten Meyer vorher noch nie gehört irgendwie.
Nee.
Also da muss ich nochmal genauer gucken, was der noch für Kunstfiguren hat.
Klingt gut, klingt sehr gut. Ja, ich habe diese Woche zum Glück keinen Todesfall zu vermelden, aber einen Geburtstag, einen 50. Geburtstag. Und ich hätte gedacht, die ist älter als ich, aber die ist tatsächlich jünger, weil nämlich als die Platte, dieses ikonische 90er-Jahre-Album Jagged Little Pill rausgekommen ist von Alanis Morissette, war die erst 19. Mhm,
Boah, hätte ich auch gedacht, dass sie älter ist.
Ja. Und von dem Album habe ich den Song You Ought to Know mitgebracht. You Ought to Know. Coole Nummer und die halben Red Hot Chili Peppers spielen damit. Was? Flea am Bass und Dave Navarro an der Gitarre. Echt? Mhm. Schlagzeug, weiß ich nicht, ob das auch der. Wie heißt der Chad? Ne, wie heißt der Red Hot Chili Peppers Schlagzeuger? Chad, irgendwas, ne? Hab ich vergessen. Aber könnte der auch sein, wie es klingt.
Das was du sagst. Ja, gell, da haben wir was gibt's von Alanis eigentlich was Aktuelles? Nee, ne?
Nee. Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht hat die 12 Alben gemacht seitdem und ich weiß nichts davon, aber die hat mit diesem Album, das war auch nicht ihr erstes, also die ist, hat irgendwie, die war so eine Art Teenie-Star in Kanada und hat dann versucht, große Rockmusik zu machen und keiner wollte die Songs haben und dann irgendwie hat sich die eigene, also von Madonna, die eigene Plattenfirma, die sie selbst gegründet hat, und so ein Produzent haben sich das irgendwie mal genauer angehört und haben dann mal so 3 Testaufnahmen gemacht und das ist dann plötzlich völlig eingeschlagen. Und das war das Singer-Songwriter-Album Mitte der 90er.
Ich habe hier gerade nebenbei mal geguckt. Es gibt ein Album von 2022 tatsächlich. Ja, es gibt eins von 22.
Sieh an. Ich meine, vielleicht hat die auch Hardcore-Fans und so, das kann ich mir alles vorstellen, aber seit dem Album, nach diesem Album, habe ich nichts mehr von ihr gehört.
Nee, irgendwie nicht, ne?
Ja. Und da war noch so ein.
Das ist auch so eine Hit Künstlerin, drauf. Das ist so eine Radio-Hit-Künstlerin, ne?
Also, man kann ihr nicht vorwerfen, ein One-Hit-Wonder zu sein, weil allein auf dem Album waren, glaube ich, 4 oder 5 Singles.
Ich sehe dich auch nur noch sehr bröckelig.
Warum das denn?
Jetzt höre ich dich wieder.
Ja, schön.
Da war mal ganz kurz die Verbindung in die Eifel abgerissen.
Ja, es passiert. Bei dem Wetter kann das passieren. Obwohl, es sieht gerade ganz nett aus.
Ja. So, genau, die Titel packen wir auf die Liste.
Jo.
Ich hätte noch ein kleines leckeres Scheißrezept aus dem Interweb.
Oh, immer schön.
Und ich weiß gar nicht, ob das, also so langsam gehen die ganz, ganz scheiß Rezepts aus.
Mhm.
Also wenn ich das jetzt, als ich es aufgeschrieben habe, fand ich es wahnsinnig eklig. Jetzt denke ich mir, ach, könnte ich mal so ein Löffelchen von probieren, nämlich Leberkäse geschnetzeltes.
Ach ja.
3 Scheiben Leberkäse, 1 Zwiebel, 250 Milliliter Brühe, optional ein Becher Schmand, Soßenbinder, Salz und Pfeffer. Leberkässcheiben in kleine Würfel schneiden und in der Pfanne kross anbraten. Die Zwiebel in Ringe schneiden, dazugeben, glasig dünsten. Mit der Brühe auffüllen, köcheln lassen. Die Brühe zu einer Soße andicken und das Gericht nach Geschmack würzen.
Naja.
Ja.
Von Gericht kann ja hier nicht die Rede sein.
Ja. Ach, scheiße, wenn ich das jetzt so lese.
Hast du Hunger?
Ja, ein bisschen.
Ja, also wenn ich richtig Hunger hätte, dann würde ich es vielleicht auch essen. Aber schön ist es nicht.
Nee, aber allein die Brühe und den Schmand halt von vornherein mit Soßen, also das eben ja. Dass der Soßenbinder zum Rezept gehört, um die Soße zu binden. Da ist ja schon schwierig. Mhm.
Schwierig, ja, ja.
Ja. Vielleicht finde ich auch mal wieder was richtig Ekliges, aber das finde ich jetzt eigentlich dann doch ganz lecker. Sorry. Oh, ich habe noch hier, ich habe noch was Musikalisches. Hast du mitbekommen, dass die Mitglieder von ABBA zum Ritter geschlagen wurden?
Ja.
Also was heißt, die sind ja nicht zum Ritter geschlagen worden, sondern die haben den, wie heißt denn das, den schwedischen Ritterorden.
Den Ritterorden, ja.
Ja, also die sind jetzt auf jeden Fall Sir Abba.
Und alle 4 zusammen. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass dieser spezielle Orden vergeben worden ist oder so. Ne?
Ja, das ist der Schweden hat ja so Königshäuser. Boah, da bin ich jetzt, das ist genau nicht mein Thema, aber das ist halt, die haben diesen sogenannten Vasa-Orden.
Ja, bekommen. Genau.
Hat jetzt wenig mit dem Knäckebrot zu tun, aber irgendwas bestimmt doch. In Schweden hat alles mit Knäckebrot irgendwie zu tun. Alles, ja. Man landet immer wieder beim Knäckebrot.
Ja.
Ja.
Ja, natürlich.
Hast du noch Lust auf Fragen an den Koch?
Ja, sicher, immer gerne.
Die, eigentlich auch eine Update-Frage nur beinhaltet. Also nicht nur, also beinhaltet auch eine Update-Frage, die ich ja immer mal wieder abfragen muss.
Ja.
Nämlich Thema Fleischkonsum.
Ja.
Wie ist der Stand bei deinen Gästen aktuell? Ist das wieder rückläufig mit Fleisch losessen oder wie beobachtest du das? Weil ich bin nämlich auf die Frage mal wieder gekommen, weil ich letztens im Restaurant saß. Und ich musste sehr lange warten und habe mich mal umgeguckt und fand es erstaunlich, zu 99% wurde Fleisch gegessen.
Ja. Und selbst außerhalb des hippen Kölns hier in der Eifel ist das nach wie vor so. Ich würde sogar sagen 99,9%.
Ist das so? Also das heißt, Tierwohl-Aspekt und vegan und so ist eher, wenn dann im privaten Umfeld. Oder das heißt im privaten Umfeld, so zu Hause.
Zu Hause, ja. Es ist aber so ein bisschen rauf und runter. Also im Moment zum Beispiel habe ich dank der Spargelzeit ein Gericht auf der Karte, das quasi automatisch vegetarisch ist. Das wird viel bestellt. Da kannst du natürlich nicht abfragen, ob jemand Vegetarier ist oder das nur bestellt, weil er Spargel essen will.
Ja.
Aber vor der Spargelzeit war das eben den ganzen Frühling und Winter über so, dass ich immer ein schönes, dezidiert vegetarisches oder veganes Gericht hatte und habe manchmal pro Woche nur 2 bis 5 Portionen verkauft.
Ja, aber meine Vermutung, als ich mich hier umgeguckt habe, in dem Laden, der war echt groß und ich habe viele Teller gesehen, war, und da waren auch Leute bei, man denkt ja, man erkennt Vegetarier, wo ich mir denke, die haben sich gesagt, boah, nee, heute esse ich aber mal ein gutes Stück Fleisch. Mhm. Und das, glaube ich, passiert so Restaurants.
Ja, das glaube ich auch.
Also, weil, liegt ja auch wirklich auf der Hand, ne? Weil, warum soll ich jetzt ins Restaurant gehen? Gut, jetzt Spargel ist jetzt so ein Sonderfall, aber warum soll ich in ein Restaurant gehen, um irgendwas zu essen, was ich denke, auch immer zu Hause esse?
Mir geht's ja genauso. Ich esse ja selber relativ wenig Fleisch. Nicht mal so, also ich komme ja an gutes Fleisch. Ist ja nicht so, als müsste ich von Industriefleisch leben, weil ich mir mein eigenes Restaurantfleisch nicht leisten könnte. Ist ja nicht so. Ja. Ich esse privat sehr selten Fleisch, aber wenn ich aus Essen gehe, dann esse ich gerne mal Fleisch, was ich sonst eben nicht tun würde. Mhm. Also auch
da belohne ich mich irgendwie so ein bisschen. Dein Konsum eigentlich geändert, seitdem du mit Nutztieren zusammen wohnst?
Ich wohne ja nicht nur mit einem Nutztier, also mit Nutztieren zusammen. Na. Sondern auch einer Vegetarierin oder weitgehend Vegetarierin, die immer sagt, ich esse kein Fleisch, außer es kommt vom eigenen Hof. Mhm. Und da schließe ich mich dann eigentlich gerne an. Ich sehe es auswärts nicht so eng, aber ich esse äußerst selten Fleisch. Und das ist tatsächlich auch weniger geworden, ja, noch weniger geworden.
Ja, ich bin mal gespannt, weil gestern lief jetzt eine neue Folge, wie heißt der, Sebastian Lege, dieser
ja.
Ach, schon wieder ZDF, dieser ZDF-Typ, der so Convenience-Lebensmittel und so auch gerne mal auseinandernimmt und guckt, was da drin ist. Boah, und, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, was ich eigentlich auch ganz lecker finde, dieses vegane Cordon Bleu,
ja,
hat der auseinandergeprökelt. Ich glaube, ich esse das nicht mehr. Weil ich meine, ne, so ein Cordon Bleu, was eigentlich aus Schwein, nochmal Schwein, Kuh und Panierung außenrum, also auch noch Huhn besteht, oder zumindest Ei, in vegan herzustellen, bedarf ganz schön vieler Zusatzstoffe. Und interessanterweise, weißt du, was als allererstes auf der Zutatenliste steht?
Nee.
Wasser.
Ja.
Wasser.
Weil die ganzen Zusatzstoffe und die ganzen Proteine und der ganze Scheiß, aus dem das gemacht wird, ist wassergelöst.
Mhm. Ganz unfassbar billiges Nahrungsmittel einfach.
Ja.
Gut, im halben Jahr kommt diese Frage wieder.
Ah.
Eine zweite Frage. Persönlich für dich, welche Zutat ruiniert dir ein komplettes Gericht?
Kümmel.
Echt?
Ja.
Normale Kümmel?
Normaler Kümmel. Vor allem in Saatform. Also wenn da ein bisschen gemahlener Kümmel drin ist, kann ich damit leben. Aber hast du mal so ein richtig geiles, knuspriges Brötchen gehabt, hast reingebissen, nur um festzustellen, dass da Kümmel drin ist?
Kann ich nicht ganz mitgehen, weil das Beispiel hätte ich jetzt auch gebracht. Kennst du Schüttelbrot aus Südtirol?
Ja.
Das ist ja so eine Art, so ein Trockenbrot, fast wie so ein Knäckebrot mit Kümmel drin.
Geil. Ich glaube, Kümmel ist wirklich das Einzige, das ich nicht essen kann.
Also da kannst du dann sagen, kann ich jetzt nicht aufessen? Oder kann ich nicht, oder muss ich zurückgehen lassen oder so?
Also es hat eine Grenze. Also wenn ich unbedingt muss, dann, wenn es sein muss, esse ich es. Aber es verdirbt mir alles.
Also mir geht das halt mit Zimt so.
Ich finde Zimt ja so geil. Ne?
Ja, ja, also geringste Spuren von Zimt haben bei mir genau den Effekt.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin und es wird frecherweise auf den Cappuccino, auf den Milchschaum obendrauf statt Kakaopulver Zimt gemacht. Das gibt es ja manchmal.
Ich meine, Kakao ist schon ein No-Go.
Also wenn ich das nicht abgelöffelt bekomme, habe ich den auch schon mal komplett zurückgehen lassen.
Ja, würde ich auch machen. Gehört überhaupt nicht da drauf.
Widerlich. Bah. Ja. Boah. Also mache ich dir irgendwann mal was mit Kümmel und Rosinen.
Ja, also Rosinen ist auch problematisch, würde ich sagen. Aber in der Not esse ich die.
Gut, letzte Frage. Funktionieren bei dir im Restaurant, ich nenne es mal so, Trendgetränke? Also es fing ja vor Jahren fing das an mit Hugo und Aperol Spritz und so.
Ja.
Mit diesen Getränken, die man dann auf einmal überall haben muss. Jetzt heutzutage, Aperol kommt ja gerade schon wieder so ein bisschen zurück. Aber im Moment bekommst du ja, also jeder, der was auf sich hält, bietet gerade alkoholfreien Gin Tonic an. Oder sowas. Also geht das, musst du das auch auf die Karte nehmen und geht das denn entsprechend gut?
Ja, ich habe vor ein paar Jahren, vor wenigen Jahren, ich würde sagen vor anderthalb, zwei Jahren, habe ich mal mit so einem kleinen Aperitivprogramm angefangen. Hab vieles ausprobiert, ein paar Sachen auch wieder von der Karte genommen und da habe ich bemerkt, Aperol Spritz ist groß im Kommen wieder. So Sachen wie Negroni, die vor kurzem noch angesagt waren, laufen nicht mehr oder nur sehr selten. Großer Renner bei uns ist Gin Tonic mit Eifeler Gin.
Aber alkoholfrei oder mit Alkohol?
Mit Alkohol. Und jetzt habe ich neuerdings einen Kölner alkoholfreien Gin in Anführungsstrichen. Darf ja nicht so heißen. Mhm. Schmeckt auch nicht wirklich nach Gin. Es hat aber, wird ähnlich gemacht irgendwie. Läuft hin und wieder auch. Also irgendwie im Großen und Ganzen sind diese so Trend-Aperitifs funktionieren schon. Selbst in der Eifel.
Also es ist erstaunlich, ne? Weil das beobachtet man, finde ich, immer diese, also das haben dann ja wirklich alle Restaurants auch fett auf der Karte drauf und also hier in Köln gerade wirst du überschüttet halt von alkoholfreien Gin Tonics. Du bekommst, also das hat jetzt nichts mit Köln zu tun, aber, und ich habe selber auch eine Dose im Kühlschrank stehen, fertig gemischten alkoholfreien Gin Tonic aus der Dose.
Ja.
Und weil, warum? Ist ganz lecker, wenn es arschkalt ist. Es schmeckt.
Ja, klar.
So kann man machen. Und hier die, hat man, glaube ich, privat schon mal drüber gesprochen, die Erdinger Brauerei hat jetzt so ein Münchner Hellbier ja rausgebracht, was aggressivst plakat beworben wird. Und das ist bis heute hier in Köln quasi ausverkauft.
Wow.
Weil einfach jeder dieses, also ich hab schon mal eine Flasche ergattern können. Mhm. Schmeckt auch ganz lecker. Aber die Leute kaufen dieses Münchner Hell jetzt gerade hier einfach weg.
Ja, ich sehe das von vielen Brauereien. Mönchshof habe ich eine Weile überall gesehen. Also das ist auch ein sehr leckeres Helles und so. Das ist auch irgendwie im Kommen. Und ich habe bei mir im Restaurant ein Helles aus Blankenheim, also aus der Eifel. Mhm. Was auch sehr lecker ist, ähnlich wie so ein bayerisches Helles. Wird mit Eifelwasser gebraut. Und so beworben. Also ist ganz lecker, ist nicht ganz billig, aber auch trendig irgendwie.
Ja, ich glaube tatsächlich bei so Trendgetränken, man muss einfach, ich glaube, die Werbestrategie ist wichtiger als das Getränk.
Ja, das glaube ich auch.
Weil, seien wir mal ehrlich, ein Aperol oder ein Wildberry Lillet oder so.
Ja.
Ob das jetzt das eine Zuckerwässerchen ist oder das andere Zuckerwässerchen.
Ja.
Die Darreichungsform muss besonders sein.
Mhm.
Plus eine sehr geile Werbestrategie und zack, hast du so ein Ding am Laufen und jeder Eifel-Gastronom bietet das an in seinem Ausflugslokal.
Ja, klar. Wildberry Lillet hatte ich vor der Flut hatte ich das noch.
Das Wildberry Lillet hat auch so eine automatische ich bin betrunken genug, ich höre jetzt auf zu trinken Grenze, weil man es nicht mehr bestellen kann.
Genau.
Ja.
Das war auch so ein Trendding und quasi über Nacht hast du nicht einen mehr davon verkauft, weil das irgendwie vorbei war.
Also spannend. Ja, Zeit ist schon wieder um.
Oh ja, und sowas
von. Wir müssen das Glas zuschrauben.
Wir müssen das Glas.
Wildberry. Nächste Woche kochst du was? Am Montag?
Ja, nächste Woche wird nicht groß gekocht, sondern gebacken. Nämlich ein Rhabarber-Crumble.
Bei Verkocht und Abgedreht am Herd gibt es ein Sommer, obwohl der Sommer noch nicht so ganz sich durchgebissen hat. Aber
nicht so richtig, ne? Irgendwie nicht ist, so richtig. Also es fühlt sich nicht nach Sommer an.
Nein, also wer erfreulich sein Kreuz am Sonntag gemacht hat, darf am Montag die neue Folge Verkocht und Abgedreht am Herd gucken.
Ja.
Und das dann auch nachmachen.
Ja, wer AfD gewählt hat am Sonntag, kriegt am Montag einen mit dem Crumble drüber gezogen.
Genau, den, wenn der Crumble aus dem Ofen kommt, ist der ja heiß wie Lava.
Ja.
Der bekommt diesen heißen Rhabarber-Crumble
in die Ohren gestopft.
Und unter die Achseln.
Und unter die Fingernägel.
Also das ist eine richtige Rhabarber-Crumble-Folter.
Genau. Genau.
So, das war jetzt Ansprache genug in diesem Sinne. Viel Spaß, schönes Wochenende wünsche ich dir und schaltet nächste Woche wieder ein. Schaltet nächsten Montag ein bei Fua Aha und ja, die letzten Worte gehen an Recki Reck. Schö.
Ja, Daniel hat sich winkend ins Bett verabschiedet und das Gleiche werde ich jetzt auch tun und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Madetjot, schwenkt de Hut und geht wählen.
Was für eine Moralapostelfolge.